minimalismus.ch. Selim Tolga.
Guten Morgen, Selim.
Guten Morgen, Thomas.
Du wolltest noch was von deinem Thermomix erzählen, vor etwa 2-3 Folgen.
Ja, der ist jetzt da. Also etwas Neues, nichts wegminimalisiert, nichts getauscht, sondern einfach etwas wieder mal gekauft, etwas, was Mehrwert bringt. Thermomix habe ich mir schon länger überlegt. Ich finde es ein cooles Minimalismus-Tool, es spart Zeit. Ich muss mir nicht mehr überlegen, was koche ich morgen. Ich kann einfach dieses Ding öffnen. Tausende von Menüs sind einfach drin. Gestern habe ich zum Beispiel einen frischen Karottensalat gemacht. In 3 Minuten ein paar Karotten reinmachen, dann drücken, kommt fix fertig raus. Ich habe schon Brot damit gemacht. Es ist für mich ein cooles Teil, weil alles in einem Gerät ist. Es zwingt mich, mich gesund zu ernähren. Ich muss dann auch frische Dinge kaufen. Manchmal nehme ich es da nicht so genau mit dieser gesunden Ernährung und das ist jetzt, das zwingt mich eben.
Und ja, das ist der Original. Das ist der Original Thermomix, der so richtig teuer ist. Gut. Was kostet so ein Ding, für die, die es nicht kennen?
Es ist jetzt gerade eine Aktion wegen Corona, man kann es jetzt online bestellen, um die 1500.
Ja. Schweizer Franken, Euro, ja, ist etwa ähnlich. Ja gut, ich habe schon darüber nachgedacht, aber das Ding war irgendwie zu groß und ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr oder intensiver kochen würde. Deshalb. Aber ich bin gespannt, wie das sich bei dir entwickelt. Offensichtlich funktioniert das für dich.
Ich mache dann wahrscheinlich mal ein YouTube-Video.
Ja klar, weil schlussendlich könnte man wahrscheinlich nur mit dem Ding leben, ohne... Vielleicht noch im Backofen, hast du das Brot im Backofen gebacken nachher?
Genau, also du machst dann einfach in 5 Minuten hast du einen super Teig und in der Zeit sagt dir dann das Gerät auch bitte jetzt den Backofen vorheizen. Also er führt dich durch alle Schritte, also das kann jeder bedienen. Also jeder, der nicht kochen kann, der wird zum Koch. Es gibt ja sogar auf ProSieben so ein, wo sie ein Starkoch hat gekocht und daneben einer mit Thermomix und man konnte den Unterschied praktisch nicht feststellen. Also es kocht wirklich gut, dieses Teil.
Okay, interessant.
So, heute geht es, glaube ich, wieder mal um mein Lieblingsminimalismusgesetz, das Parkinson-Gesetz.
Ja, also mir ist aufgefallen, dass das im Alltag viel häufiger zu finden ist, als man eigentlich denkt, dass man sehr viel auf dieses Parkinson'sche Gesetz zurückführen kann. Also nicht nur in der Arbeitswelt, wo man eigentlich, also das erste Parkinson'sche Gesetz sagt, die Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Das habe ich natürlich sehr oft erlebt. Du gibst jemandem einen Auftrag, sagst ihm, hast 4 Wochen Zeit. Ja, die Aufgabe dauert vielleicht eine halbe Stunde und er fängt tendenziell gegen Ende dieser Frist an, das zu tun. Also habe ich mir überlegt, ich könnte ihm ja auch für nur eine Woche Zeit geben, dann hätte ich es 3 Wochen früher und der andere würde dann trotzdem auch am letzten Tag damit anfangen.
Genau, also der Klassiker ist in der Arbeitswelt, Mitarbeiter, man gibt ihm 1 Stunde für etwas zu erledigen, dann geht er vielleicht zur Kaffeemaschine, quatscht noch ein bisschen mit dem Kollegen, irgendwann geht er dann an den Arbeitsplatz, erledigt es und wenn er nur 15 Minuten Zeit bekommt, dann überspringt er all diese Schritte und er kommt dann auch in 15 Minuten zum Ziel. Das ist ja das Parkinson-Gesetz. Und jetzt, was hast du für andere Beispiele im Alltag gefunden?
Noch schlimmer finde ich es in einer Sitzung, wenn du eine Sitzung abmachst, die eine Stunde dauert, dann dauert die genau 1 Stunde. Wenn sie für 2 Stunden ansetzt, dann dauert sie 2 Stunden. Es wird einfach mehr geredet und weniger entschieden. Also im Alltag zum Beispiel, wenn du in den Supermarkt gehst, die Einkaufswagen sind viel größer geworden, und die füllst du dann auch eher. Sogar die Körbe sind größer geworden, habe ich bei Migros gesehen. Also früher war ein Einkaufskorb nicht riesengroß, den konntest du relativ gut tragen. Heute, wenn der voll ist, kannst du ihn fast nicht mehr tragen. Es gibt ja sogar solche, die haben noch einen Griff dran, die kannst du dann hinterherziehen. Also da arbeiten sie auch damit, dass du ein größeres Gefäß oder Behälter bekommst zum Einkaufen, in der Hoffnung, dass du dann mehr kaufst. Und wahrscheinlich kaufst du dann auch mehr, weil das, was dann im Wagen liegt, zieht dann noch weniger aus.
Absolut, also ich sehe das ja bei mir, ich kaufe immer mit einer Tasche ein. Aha. Diese Tasche ist zusammengefaltet und die fülle ich einfach. Und wenn jetzt die noch ein bisschen größer wäre, dann würde ich sicher, wäre die Tendenz hoch, dass ich die noch voll mache. Also das stimmt. Es ist los. Ich glaube, das geht auch umgekehrt, oder? Wenn ich jetzt esse und dann mein Essen auf dem Teller und dann habe ich vielleicht keinen Hunger mehr, aber es ist nur noch ganz wenig auf dem Teller, dann esse ich doch das auch noch, damit das Teller leer ist.
Ja, das ist auch so, wenn ich jeweils, wenn man das, wie sagt man auf Deutsch, schöpfen, das Essen schöpfen, du kriegst einen Teller, einen kleinen Teller voll zu essen. Und dann sagt die Mutter oder so, ja, es hat dann noch mehr, aber wenn du diesen Teller gegessen hast, hast du irgendwie wie genug, weil du hast den Teller dann leer gegessen. Und wenn du von Anfang an eine doppelte oder eine eineinhalbfache Portion schöpfst, dann isst du das eher auf, als wenn du weniger schöpfst. Also es ist schon auch im Kopf so, es gibt auch Studien, da haben sie Tomatensuppe den Leuten zum Essen gegeben und bei einem Teller war unten so ein Schlauch, was ihn wieder aufgefüllt hat und der hat etwa 30% oder 40% mehr gegessen, wenn einfach sein Teller nicht leer wurde. Und er hat das aber natürlich nicht gemerkt, weil es nicht so extrem war. Und deshalb sagt man auch eher, kleinere Teller helfen dir beim weniger Essen aufnehmen, ohne dass du irgendwelche Probleme damit bekommst. Also, dass du Hunger hast. Das ist einfach viel, dass das Auge ist halt irgendwie dort auch mit. Und dann wird automatisch dann mehr oder weniger gegessen, je größer oder kleiner der Teller ist.
Mhm. Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, es geht immer um Limite bei diesem Parkinson-Gesetz, oder? Es geht immer um eine Limitierung, auf welche Seite auch immer, ob Plus oder Minus. Ja. Beim Aufräumen, so bei Kunden, kommt das auch oft so zur Geltung, dieses Parkinson-Gesetz mit den Möbeln? Weißt du, dass jemand irgendein Möbel in der Ecke hat und die Dinge, die in diesem Möbel sind, die werden behalten, weil die dort eben Platz haben in diesem Möbel. Das ist klar, eigentlich auch Parkinson. Oder wenn zum Beispiel 10 Schubladen sind und dann sage ich oft, was wäre, wenn jetzt nur 5 Schubladen hier wäre? Was würdest du dann tun? Dann sagt die Person vielleicht, ich würde dann anders ausmisten, mich anders organisieren und am Ende hätte auch alles Platz in den 5 Schubladen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, nochmals zum Essen zurückzukommen, du machst eine Tüte Chips auf und die ist am Ende einfach leer, egal wie groß sie war. Also bei mir ist das oftmals so. Und ich wünschte mir manchmal, dass man das besser steuern könnte. Und bei den Schubladen ist das auch so, dass ist halt schwierig, habe ich schon ein paar Mal diskutiert, du kannst halt die Möbel nicht einfach schrittweise abbauen. Entweder nimmst du das ganze Möbel weg, also du machst die Schublade zu, klebst sie zu oder schaust, dass du sie nicht mehr aufmachen kannst.
Oder einfach aushalten, dass jetzt halt eine Schublade einfach leer ist, oder? Das ist, man kann ja dann die da trotzdem irgendwie brauchen. Zum Beispiel eben für die Kleider, die man am nächsten Tag auch noch tragen will, ist das praktisch eine leere Schublade. Also man kann dann trotzdem das irgendwie brauchen, aber einfach das auch aushalten können, dass nicht alles gefüllt werden muss.
Ja, natürlich. Aber nochmals zurückzukommen auf andere Dinge. Die Steuererklärung, wer schiebt das nicht heraus nach hinten, weil er einfach keine Lust hat? Weil da, also wenn man da so eine Kurve machen würde, wie viele Leute wann die Steuererklärung ausfüllen, dann gibt es wahrscheinlich ein paar Hyperaktive, die machen es ganz am Anfang, dann lange niemand und dann gegen Schluss kommt die restlichen 80% wahrscheinlich. Ich bin eher einer, der macht es am Anfang, weil mich das irgendwie interessiert oder das mache ich noch gerne.
Mhm. Ja, aber
die anderen schieben es halt auf. Oder Speicher vom Mobiltelefon. Kennst du jemanden, der nicht zu wenig Speicher hat im Mobiltelefon, der nicht Minimalist ist?
Der zu viel Speicher... Nochmal, da habe ich es nicht verstanden.
Der zu viel freien Speicher hat. Also ich kenne praktisch nur Leute, die haben ihr Telefon tendenziell voll. Also die haben immer, die jammern immer, sie hätten keinen Platz mehr. Das gleiche auf dem Computer. Das ist auch so etwas, du hast diese Menge Speicher und die ist einfach immer voll.
Stimmt, ja.
Und da kaufst du ein größeres Telefon, bis das wieder voll ist. Und immer wenn es voll ist, dann machen sie was dagegen. Bei der Mailbox auch. Also ich war in der Informatik tätig, das war eins der häufigsten, neben dem Passwort vergessen, dass die Mailbox voll war. Und wenn du das nicht irgendwie durch ein System in den Griff bekommst, haben wir auch schon drüber gesprochen, dann klappt das einfach nicht.
Ja, das wissen ja sicher auch die solche Abos verkaufen, die wissen, dass das so funktioniert und die Leute dann das ausfüllen, dann können sie wieder erhöhen und dann wird wieder weiter ausgefüllt und am Ende bezahlt man immer wie mehr. Also das, ich sehe das ja auch oft beim Aufräumcoaching, bei den digitalen Sachen, was du jetzt gerade gesagt hast. Also da ist immer alles voll und langsam geworden und komplex geworden und ja, eben einfach, weil es Platz hat und da muss man ausmisten und vereinfachen und dann eben Limiten setzen, dass es nicht wieder so weit kommt und das aushalten können, dass die Harddisk halb leer ist oder halb voll, wie man es sieht. Und auch dort gibt es dann wieder die positive Seite. Der Computer wird wieder schneller und man findet die Sachen einfacher, wenn man einfach weniger Dinge hat oder man muss nicht so viele Daten verwalten.
Ja, oder man kriegt ein paar Gigabytes geschenkt für einen gewissen Zeitraum und dann füllt man die und nach diesem Zeitraum kann man die Daten nicht einfach löschen, dann muss man ein Abo abschließen. Das ist dann so fast eine versteckte Abo-Falle. Etwas Ähnliches stelle ich fest beim Mindestbestellwert bei meinem Online-Shop oder Kleinmengenzuschlag. Dann willst du was bestellen, dann sagen die, gut, Mindestbestellmenge ist irgendwie 50 Euro. Dann zahlst du 5 oder 10 Euro Mindestmengenzuschlag oder Kleinmengenzuschlag. Dann überlegst du dir sofort, was könnte ich noch bestellen, damit ich über diese 50 Euro komme. Das ist irgendwie, also natürlich kann man sagen, es ist schon ein bisschen auch ein Schutz vom Online-Shop, dass er für 5 Euro nichts was verschickt, kostenlos, oder dass es da zusätzlich kostet für den Aufwand. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen das Parkinson'sche Gesetz angewandt, dass dann die Leute mehr bestellen müssen, um einen gewissen Level zu erreichen, dass es entweder versandkostenfrei ist oder diesen Kleinmengenzuschlag wegfällt. Mhm.
Ja, nochmals zurück zum Aufräumen und Parkinson. Können wir doch mal ein Beispiel machen, so wie ich das oft bei Kunden mache. Nehmen wir doch mal einen Schrank von dir. Du hast doch dort bei deinem Eingangsbereich Einbauschränke, oder?
Habe ich 4 Stück, jawohl.
4 Stück und im mittleren hast du so mehrere Tablare. Ich glaube, in einem waren so Kabel zum Beispiel. Können wir mal den nehmen. Wie viele Tablare gibt es dort?
Es gibt im ganzen Schrank 4 Tablare jeweils. Mhm. 4 bis 5, ja.
Ja, also 4 Schränke sind das im Ganzen. Ne?
Jawohl.
Was wäre jetzt, wenn du nur 3 Schränke hättest? Das wäre einfach gegeben von einem Tag auf den anderen.
Im Moment würde nicht viel passieren, weil ich habe etwa noch 10 bis 15% Luft, also ich könnte da noch zusammenrücken.
Okay, aber du weißt, was ich meine, was wäre, wenn das auch nicht, was würdest du als erstes ausmisten, das, um das geht es?
Also das, was ich wahrscheinlich schon lange nicht mehr verwendet habe oder was ich gar nicht mehr verwende oder was nicht so wichtig ist oder was ich nicht wirklich brauche.
Genau, um das geht es, dass man das einfach kritisch hinterfragt und sich überlegt beim Ausmisten, was wäre, wenn ich dieses Möbel nicht hätte oder wenn dieses Möbel kleiner wäre, wie wäre es dann, dass man das mit einbezieht ins Ausmisten. Und umgekehrt, ja, wenn man jetzt zum Beispiel plant, einen neuen Kleiderschrank zu kaufen, eben extra den kleineren Kleiderschrank kauft, damit man dann eben gezwungen ist, sich ein bisschen anders zu organisieren, vielleicht noch ein bisschen gründlicher die Kleider auszumisten und dann hat es dann schon Platz im Kleinen. Also die bewusste Limitierung von Raum und Zeit.
Aber würde das jemand machen, wenn er einen Kleiderschrank kaufen geht und er hat jetzt 3 Meter Stellfläche am Boden, würde es da jemanden geben, der einen kleineren nimmt? Also ich weiß es nicht. Also ich stelle mir vor, dass die meisten kaufen sich möglichst einen großen Kleiderschrank, weil sie haben möglichst viel Platz möchten.
Ja, nach dem Aufräum-Coaching schon, weil ich denen dann sage, du, das Leben wird einfach einfacher, du musst dann weniger verwalten, weniger putzen, weniger bügeln oder, oder ja, vielleicht erkennt es jemand für sich selber, dass es einfach einfacher wird, wenn man weniger zu verwalten hat.
Ja, und eben jeder Keller oder jeder Kleiderschrank füllt sich über die Zeit, auch wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir einen größeren, ich brauche ihn zwar nicht, er wird sich füllen, das ist einfach so, das ist auch so das Parkinson'sche Gesetz, dass sich auch Kleidung ausdehnt über die Fläche, die sie zur Verfügung hat. Noch im Kopf hatte, wenn man in den Ferien, im Urlaub Geld wechselt, ist es meistens am Schluss weg, egal wie viel man gewechselt hat. Also egal wie viel, ja. Also wenn du da, sagen wir mal, 100 Euro, 500 Euro gewechselt hast, dann hast du wie so ein bisschen das Budget für diese Ferien und dann gibst du es einfach aus. Und wenn du weniger wechselst, würdest du wahrscheinlich weniger ausgeben.
Das stimmt. Und am Ende verschenke ich oft noch das Kleingeld irgendjemandem, dass das einfach weg ist und ich das nicht noch irgendwo hin tun muss zu Hause.
Das stimmt.
Mhm. Interessant, wo das überall wirkt. Von wo kommt das eigentlich? Also die Leute fragen mich oft, hat das mit der Krankheit zu tun, die Parkinson heißt, sondern wer ist das?
Das war ein Soziologe und Historiker, der Cyril Northcote Parkinson. Der hat in den 50er Jahren Beobachtungen, ist ein Engländer im Englischen, bei Beamten, also beim Staat, hat er da Beobachtungen gemacht, dass die Leute eben lieber mehr Mitarbeiter hatten als Rivalen, dass die Arbeit irgendwie gleichmäßig verteilt wurde und einfach die Leute die Arbeit, was sie auch in 4 Stunden machen könnten, machen sie dann eher in 8 Stunden, weil sie einfach Zeit hatten. Und ich habe mir das auch überlegt, habe auch diskutiert mit Menschen. Es ist irgendwie so, du hast auch, ich habe auch beim Kanton gearbeitet, also beim Staat, und dort hast du keine Konkurrenz. Dann hast du einfach deine 40-Stunden-Woche und jede Woche sind es 40 Stunden und du bleibst einfach sitzen, bis es 5 Uhr ist, ob du jetzt viel oder wenig zu tun hast. Da habe ich mir schon überlegt, du könntest wahrscheinlich den Leuten als Anreiz geben, wenn du deine Arbeit bis Freitag mittags um 12 gemacht hast, kannst du nach Hause gehen. Das würde wahrscheinlich etwa jeder Dritte oder 20 oder 50 oder 70% würden das schaffen, die würden dann am Freitag nach Hause gehen mit dem gleichen Lohn.
Verrückt.
Eigentlich tragisch, dass du da eigentlich die Zeit absitzt, weil du einfach deinen Arbeitsvertrag hast. Wirst natürlich auch auf die Stunde bezahlt und nicht auf die Arbeit. Weil ein anderes Beispiel hatte ich noch, dass ich kann jetzt nicht sagen, wer es gesagt hat, aber dass sie eine Mitarbeiterin hat, die ist nicht so effektiv und arbeitet nicht so schnell. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt diesen Job übernehmen würde, also die hat jetzt für diesen Job, sagen wir mal, ein 50% Job ist ausgelastet für eine Tätigkeit. Und ich würde diese Tätigkeit in der Hälfte der Zeit machen. Würdest du mir jetzt gleich viel Lohn zahlen, weil die Arbeit ist da erledigt? Oder zahlst du mir dann nur die Hälfte? Dann hat sie gesagt, ja, du kriegst nur die Hälfte. Und ich sage, warum? Weil ich habe den Job gemacht, du zahlst da vorher auch für den gleichen Job für 50% den gleichen Lohn. Und dann ging die Diskussion los, zahlt man jetzt für die Zeit oder für den Auftrag? Und viele Mitarbeiter sind halt auf Zeit angestellt und dann wird dann halt auch die Zeit totgeschlagen. Und das ist ein bisschen die Problematik. Dass man den Leuten eher einen Akkordlohn oder so zahlen, ist natürlich schwierig im Büro oder in gewissen Branchen, dass man das nicht gut machen kann. Aber das würde die Mitarbeiter wahrscheinlich zusätzlich motivieren, weil da könnten sie auch schneller arbeiten, würden dann mehr verdienen. Ich glaube, das System ist ein bisschen das Problem.
Wie kann man das System umgehen oder wie kann man jetzt konkret dieses Parkinson-Gesetz im Minimalismus-Alltag für sich anwenden? Wollen wir das noch kurz zusammenfassen?
Ja, also grundsätzlich muss man halt erkennen, dass es das gibt und dass es Flächen halt leer sein müssen, dass man diesen Blick oder dass man eben die Leere ertragen kann, dass man Nein sagen können muss. Und auch irgendwie eben erkennen muss, wo dieses Parkinson'sche Gesetz auch zum Tragen kommt. Dass wenn man irgendetwas hat, wie beim Teller, wenn man den schöpft, dass man den dann isst und dann überlegt, wenn ich jetzt weniger bekommen würde, würde ich den auch essen, hätte auch genug. Wenn ich einen kleineren Schrank hätte, würde ich den wahrscheinlich auch füllen, aber ich hätte dafür weniger Klamotten und hätte bessere Übersicht. Also sich ein bisschen überlegen, wo kommt das überall zur Anwendung und sich dann, weil das zweite Parkinson's Gesetz noch kurz, Ausgaben steigen stets bis an die Grenze des Einkommens. Also man gibt so viel aus, wie man reinbekommt. Also vielleicht auch versuchen, sich künstlich zu limitieren, um zu erkennen, dass es auch funktioniert mit weniger.
Also das Zauberwort ist sicher Limitierung, dass man wirklich sich limitiert. Und das kann man fast mit allem machen. Ich komme zum ganz banalen Beispiel von dir vorher mit deiner Chipstüte. Ich meine, wenn du das schon weißt, dass du die ganze Chipstüte isst, dann tust du eben in der Küche die Hälfte ausleeren in eine kleine Schüssel, machst die Chipstüte wieder zu, versorgst sie und gehst auf das Wohnzimmer. Und das, der Aufwand wird dir dann zu groß sein, wieder in die Küche zu gehen und die zweite Hälfte rauszunehmen. Also man kann sich überall limitieren, eben in Raum und Zeit. Und auch bei den Terminen, die man in den Terminkalender einträgt, zum Beispiel Samstag putze ich, dann kann man ja sagen, 2 Stunden putze ich und dafür richtig, richtig fest und intensiv, anstatt einfach in den Tag reinputzen und den ganzen Tag irgendwie etwas machen. Also bei Terminen limitieren und beim Räumlichen, also mit den Möbeln.
Ja, stimmt. Und ich habe noch etwas Interessantes gefunden. Beim Aufschieben gibt es den Erregungsaufschieber. Den genießt den Kick, den der Hochdruck zum Schluss erzeugt. Der wird erst dann kreativ, wenn unter Druck gerät. Und dann gibt es den Vermeidungsaufschieber, der leidet unter einer Angst zu versagen und meidet den Leistungsdruck und hat dann eher Ausreden.
Also dieser Erregungsaufschieber, das kenne ich auch unter dem Edwards-Gesetz, dass man einfach, wenn man kurz vor dem Ziel ist, dann kommen viele Leute in die Gänge, oder? Und dann wollen sie es abschließen. Ist das das?
Ja, und jetzt noch ein Funfact zum Schluss. Das ist wie beim Sex, je näher man dem Ziel kommt, desto mehr streckt man sich an.
Besseres Schlusswort gibt's nicht.
Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Selim. Bringt dir der Podcast einen Mehrwert?
Dann kannst du uns unter minimalismus.ch/spende eine Spende hinterlassen.
Vielen Dank für deine Unterstützung.